Okay, den zweiten Vortrag im, in diesem Strang wird Herr Geisterer von der Firma Lucom halten über das Thema Mobilfunk und Ethernet-Integration.
Vielen Dank. Gut, erstmal guten Morgen. In dem nächsten Vortrag wollen wir uns damit beschäftigen, zu dem Thema Ethernet und Mobilfunk. Zwei Welten begegnen sich. Der Übersicht des Vortrags, den haben Sie hier kurz aufgezeigt. Zuerst möchte ich kurz über Lucom etwas sagen. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Industrieautomatisierung und dabei ist ein sehr großer Schwerpunkt der Bereich mobile Datenübertragung, also und dabei speziell über das GSM-Netz mit den Übertragungsstandards vom GPRS bis zum HSUPA. Alles, was wir sonst noch tun, können Sie sich gerne auf unserer Webseite anschauen. Mobilfunknetze taugen zu mehr als nur zum Telefonieren. Und die Hardware, das läuft ein bisschen schnell, die Hardware von heute hat im Normalfall das Übertragungsverfahren, das wir in den nächsten Jahren nutzen werden, nicht integriert. Und für einen Anwender ist es darum umso wichtiger, dass Sie heute eine Schnittstelle haben von Ihrer Applikation zu Ihrer Datenübertragungseinheit, die Sie bequem und standardisiert austauschen können, ohne dass Sie an Ihre Applikation ran müssen. Wenn Sie heute ins Internet gehen, dann schaut es im Regelfall so aus, dass Sie einen Notebook haben, eine PCMCIA-Karte oder einen USB reinstecken oder einen Mobilfunkrouter und gehen erstmal ganz klassisch ins Internet und Sie können mit dieser Technologie im Standard Client-Server-Applikationen bewerkstelligen. Auf den APN kommt es im Mobilfunknetz an. APN steht für Access Point Name. Und was meinen wir damit? Bei Ihrer SIM-Karte werden Sie bei Ihrem Mobilfunkprovider registriert am sogenannten APN. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine IP-Adresse. Das funktioniert im Wesentlichen so. Sie haben ein mobiles Endgerät. Sie melden sich am APN an und Sie bekommen erstmal eine IP-Adresse. Wenn Sie den Standard-APN verwenden, den Sie in Ihren mobilen Endgeräten normalerweise eingestellt haben, das ist internet.t-mobile zum Beispiel, da bekommen Sie eine private IP-Adresse, also das verhält sich genauso, als wenn Sie hinter einem NAT-Router mit Ihrem mobilen Endgerät sind. Sie können damit ins Internet, Sie können surfen, Sie können Ihre Client-Server-Applikationen laufen lassen, Sie kommen aber rückwärts nicht auf Ihr mobiles Endgerät. Eine andere Variante ist eine Public IP, das gibt's in deutschen Mobilfunknetzen nur noch bei T-Mobile mit einem speziellen APN, den man aber auch wissen muss. Dann bekommen Sie eine öffentlich auflösbare IP-Adresse, die ist dynamisch und Sie könnten damit auch rückwärts Ihr mobiles Endgerät erreichen. Der Vorteil, den Sie damit haben, Ihr Endgerät ist erreichbar. Ihr Nachteil, Ihr Endgerät ist erreichbar. Und mit diesem Nachteil heißt es ganz konkret, indem Sie im Mobilfunknetz erreichbar sind, sind Sie angreifbar. Ihr mobiles Endgerät kann durch Firewalls, wie auch immer, diesen Angriff durchaus abblocken. Der negative Nebeneffekt dabei ist, Sie müssen Ihren eigenen Angriff bezahlen, wenn Sie keine Flatrate haben. Also das heißt, Sie zahlen Ihren eigenen Angriff in Form von Volumengebühren. In der Praxis haben wir schon ausgemessen, also wenn Sie ein mobiles Endgerät nur ins Netz stellen, also so zwischen 30 bis 300 MB Angriffsdaten kommen da zusammen, ohne dass Sie irgendetwas tun. Eine weitere Variante, die es aber in Deutschland schon lange nicht mehr gibt, ist eine statische IP-Adresse im Mobilfunknetz. Und was so einen gewissen Charme hat, wäre ein privater APN. Also Sie bekommen im Mobilfunknetz Ihr eigenes privates Netzwerksegment und mobile Endgeräte verhalten sich im Mobilfunknetz wie ihr Intranet. Also sie sind mobil genauso unterwegs, als wenn sie in ihrem Office-Netz hinter ihrem Router wären. Dazu schauen wir uns mal ein paar Standards an, die im Mobilfunknetz üblich sind. Im GSM-Netz haben wir GPRS und Edge, im UMTS eben UMTS, HSTPA und HSUPA. Jetzt kommt es dann auch noch drauf an, welche Mobilfunkprovider in Deutschland denn welche Dienste bieten. Das geht bis dahin, dass Sie heute sagen, die E-Netze haben kein Edge, beziehungsweise versuchen momentan das Edge-Netz aufzubauen. In den Ballungsräumen habe ich es von E-Plus schon teilweise gesehen. Im Regelfall hat aber Edge nur T-Mobile und Vodafone. Das hängt jetzt auch davon ab, Sie können sich die tollsten mobilen Endgeräte aussuchen mit irgendwelchen Übertragungsstandards. Wenn Ihr Provider diesen Standard eben nicht unterstützt, dann nützt Ihnen das ganze Gerät nichts. Das beste Edge-Netz dürfte in Deutschland zumindest T-Mobile haben. Bei Vodafone gibt es eine Aussage, die da heißt, in Zellen, in denen UMTS verfügbar ist, wird im Regelfall keine Edge-Verbindung installiert. Bei UMTS haben wir alle Provider, bei HSTPA sieht es da schon wieder dünner aus und bei HSUPA gibt es T-Mobile und Vodafone. Von den Übertragungsgeschwindigkeiten sehen Sie die Geschwindigkeiten geplant oder im Aufbau. Das heißt HSTPA und HSUPA, da gibt es drei Ausbaustufen. Das kommt darauf an, in welcher Funkzelle Sie sich gerade befinden und welche Geschwindigkeit Sie dann da auch bekommen. Die eigentliche Problematik im Mobilfunknetz sind aber nicht die Bandbreiten, sondern die Latenzzeiten. Die Latenzzeiten sind also die Laufzeiten von Datenpaketen im Mobilfunknetz. Und das sind häufig, wenn Sie nicht nur surfen, sondern wirklich Maschinen, Anlagen oder sonstige Geräte vernetzen wollen, die Anwendungskiller, weil einfach verschiedene Protokolle mit diesen langen Latenzzeiten nicht umgehen können. Als Beispiel, dass Sie für Voice over IP zum Beispiel 50 bis 150 Millisekunden brauchen, damit es annehmbar wird. Und wenn Sie dann sehen, welche Latenzzeiten Sie in dem Mobilfunknetz haben, dann sehen Sie, wenn Sie selbst Voice over IP über Mobilfunk oder durch einen Mobilfunktunnel durchmachen, ohne eine vernünftige HSTPA-Verbindung, kommt da kein sinnvolles Ergebnis raus. Jetzt die Entscheidungskriterien für ein Embedded-System im Mobilfunk. Es gibt ja mehrere Varianten, das zu tun. Sie nehmen einen PC, den Sie haben, stecken da eine Mobilfunkkarte rein oder Sie nehmen eine Embedded-Umgebung, im Regelfall beides mal mit einem Linux-Betriebssystem. Damit sehen Sie schon, dass Ihr Energieverbrauch eines klassischen PCs wahrscheinlich schon sehr viel höher ist, wenn Sie Ihren PC nur als Router laufen lassen müssen, als der Invest eines Embedded-Systems. Dann, wenn es industrielle Anwendungen sind, ist das Thema Umgebungstemperatur ein Thema. Normale PCMCIA-Karten, die haben so Betriebstemperaturen angegeben von 0 bis 40 Grad. Wenn Sie Outdoor-Anwendungen machen und echte mobile Anwendungen, sind durchaus mal minus 30 bis plus 60 Grad gefragt. Dann die Verfügbarkeit. Da tun Sie sich, wenn Sie heute ein Endgerät nachkaufen, bekommen Sie wahrscheinlich alle halbe Jahre einen neuen Treiber dafür. Das heißt, wenn Sie irgendwas austauschen wollen, dann tauschen Sie auch Ihre Treiber mit aus. Wenn Sie eine Embedded-Lösung haben, dann ist die erstmal zu Ihrer Applikation hin transparent. EMV ist das Thema elektromagnetische Verträglichkeit. Da gibt es im Industriebereich auch sehr viel robustere Anforderungen, als wenn Sie in der reinen Office-Umgebung sind, ebenfalls mit Vibration und Schock. Mobilfunkstandards wären im Embedded-System für Sie immer aktuell. Das heißt ganz konkret, der gemeinsame Nenner ist eine Ethernet-Schnittstelle und Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern, was wir heute oder in 5 Jahren für einen Übertragungsstandard haben. Ihre Applikation nimmt einfach das Übernetz, das Ethernet. dann keine dynamischen Komponenten. In dem Embedded-System, das können Sie im Regelfall vom zweiten Stock fallen lassen. Da ist kein Ventilator drin, kein Lüfter, keine Festplatte. Mit dem PC schaut es da schon schwieriger aus. Wir haben den Hardware-Watchdog im Regelfall drin. Die Applikation ist getrennt von der Datenübertragung und eben durch Ethernet sind wir austauschbar für die Zukunft. Wie so ein Blockschaltbild eines Embedded-Systems aussieht, sehen Sie hier. Im Übrigen können Sie diese ganzen Daten, wie wir sie hier gerade präsentieren, auch von der Webseite komplett herunterladen. Was haben wir so aktuell im Programm zum Thema Mobilfunk? Das ist eben ein Embedded Mobilfunkrouter, der die Übertragungsstandards von GPRS bis HSDPA unterstützt. HSUPA werden wir zur Hannover Messe Industrie bringen. Im vorherigen Vortrag haben wir OpenVPN gehört. Auch OpenVPN als Client ist im Mobilfunkrouter implementiert, jedoch auch noch die VPN-Protokolle wie IPsec, Layer-2-Tunnel-Protokoll oder GRE-Tunnel. Im Regelfall können wir unserem Anwender nicht sagen, was er zu tun hat, sondern im Regelfall hat er einen VPN-Server, eine bestehende Infrastruktur, an die man ran muss. Es gibt einfache Interfaces dazu und eine wichtige Funktionalität, die wir sehen, dass Sie den Router bei SMS fernsteuern können. Wenn Sie ihn nicht mehr erreichen können oder Sie ein Problem haben, wäre es ja schon mal nett, wenn Sie sagen können, geh mal online, geh mal offline oder boote einfach mal. Dann die Frage, warum verwenden wir überhaupt heute zu über 90% Mobilfunktechnologie und die Anwender sind stationär? Ich denke, 90-95% unsere Anwender sind nicht wirklich mobil. Der Hauptgrund dafür ist, es gibt keine Diskussion mit irgendwelchen Administratoren in der Anwendung. Selbst wenn Sie heute davon ausgehen, Sie hätten einen Getränkeautomaten mit einem Ethernet-Kabel und Ihr Getränkeautomatenhersteller sagt, ich will dir nichts Böses, ich will nur durch dein Netz durch, das kriegen Sie im Regelfall nicht stressfrei ohne Diskussion hin. Und der Getränkeautomatenhersteller müsste mit jedem Kunden diskutieren. Da das im Regelfall nicht mehr gemacht wird, die Mobilfunkpreise eigentlich unten sind, sind das mittlerweile echt klassische Anwendungen, heute zu sagen, ich baue da eine Ethernet-Schnittstelle hin, der Kunde, der mich durchs Netz lässt, ist schön und mit dem Rest, mit dem ich nicht diskutieren will, da baue ich Mobilfunktechnologie rein. Vor allem ist diese Infrastruktur erstens mal weltweit die gleiche, also wenn wir weltweit sagen, der weltweite gemeinsame Nenner ist momentan Edge. Wenn Sie UMTS verwenden, würde ich das auf einen Europastandard beziehen. UMTS USA ist zum Beispiel ein anderer Standard als UMTS in Europa. Für Sie haben Sie geringe Betriebskosten und egal was Sie tun, Sie vernetzen einfach über Länder hinweg. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Im Regelfall schaut es bei Ihnen so aus, Sie haben irgendwo einen Router und gehen damit ins Internet. Das Ganze könnten Sie auch über mobil tun. Das heißt, ob Sie jetzt DSL oder Mobilfunk nehmen, Sie haben die gleiche Hardware-Infrastruktur, Sie tauschen das einfach aus. Sie können auch hinter einem bestehenden Router auf die Warnseite einfach einen Mobilfunkrouter stecken. Das wäre jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber es gibt ja immer noch weiße Flächen, wo Sie überhaupt kein DSL bekommen. Und jetzt finden Sie durchaus Router mit mehreren Warnschnittstellen und jetzt machen Sie einfach 4 Warnschnittstellen, Ihren Router lassen Sie im Netz und sind dann relativ breitbandig auch im Mobilfunknetz. Oder Sie brauchen eine vernünftige Fallback-Lösung, auch das kriegen Sie mit einer Mobilfunklösung hin, das heißt, Sie nehmen eben Ihre 2 DSL-Leitungen und auf den anderen Leitungen stecken Sie einen Mobilfunkrouter rein. Der Zentralrouter hat normalerweise einen Load Balancing und somit sind Sie auch wieder redundant im Internet. Mal ganz grob ein paar Features, dass Sie sagen, damit sind Sie erstmal Ethernet überall mit den entsprechenden Übertragungsstandards. Das, was wir damit tun, ist, wir verlängern nur die Netzwerkleitung für den Anwender. Heißt es, egal wohin, egal welche Entfernung, egal welches Endgerät Sie installiert haben und egal was Sie an Infrastruktur finden. Gehen Sie mal davon aus, dass es sehr viele Anlagen gibt, die auch Embedded-Systeme haben, also da ist nicht überall ein großer fetter Rechner drin, der Ihnen jedes Mal einen VPN-Client zur Verfügung stellen kann. Das heißt, Embedded-Systeme sind in der Lage, vielleicht am Ethernet zu kommunizieren, aber die Leitung über die Strecke zu bringen, geht im Regelfall so einfach nicht. Das heißt, der VPN-Client ist in diesem Fall im Router implementiert und Sie müssen sich über die Endgeräte keine Gedanken machen. Private IP-Adressen. Wir haben gehört, im Mobilfunknetz gibt es meist nur private, nicht öffentlich auflösbare IP-Adressen. Genauso würden Sie das im LAN beim Kunden finden und im Regelfall ist die eben nicht fix, somit funktioniert auch kein DynDNS. Das heißt, wenn Sie sagen im Mobilfunknetz, wir tragen mal DynDNS ein, das ist zwar recht spannend, aber die einzige Information, die Sie bekommen, die IP-Adresse hinter einem NAT-Router, die Sie von außen auf keinen Fall erreichen können. Tja, und wie geht's doch? Wie kommen wir aktiv auf ein mobiles Endgerät zurück? Also wir wollen nicht nur surfen, sondern wir wollen eine echte Verbindung aufbauen. Es geht mit VPN. Das heißt, wir schicken hier durch eine Röhre, durch den Tunnel, ein Stück gedachtes Ethernet-Kabel. Also im Mobilfunknetz ist VPN Mittel zum Zweck. Um das Thema VPN nochmal kurz zu beleuchten, wie sicher ist VPN? Damit würde ich sagen, wir unterscheiden hier jetzt erstmal zwischen einem Tunnel und der Verschlüsselung. Es gibt durchaus Länder, wo Kryptographie verboten ist und es ist dann toll, dass Sie verschlüsseln können oder auch verschlüsseln würden. Nur da kommen Sie dann aus dem entsprechenden Land nicht raus. Das hat man an der Olympiade zum Beispiel gesehen, warum man in einigen Ländern einfach dann nicht mal ins Internet kommt. Das heißt, wir bauen einen Tunnel. Ein Tunnel hat zwei Enden. Und sicher wird der Tunnel nur durch die Verschlüsselung. Und ordentlich geplant ist eine VPN-Verbindung auch sicher. Von den Tunnelprotokollen, von der Verschlüsselung haben wir eben dann den IPsec, der verschlüsselt, oder den OpenVPN. Wobei das größte Risiko oder datentechnische Risiko bei dieser Technologie mit Sicherheit nicht die Verschlüsselung ist, sondern was viel schlimmer oder viel einfacher ist, um in so ein Netz einzubrechen, Ihnen klaut einfach einer einen vorkonfigurierten Router. Der nimmt den, steckt sich mit dem PC hinten dran und ist im Regelfall drin. Also das Risiko ist viel höher, als zu sagen, mit welchen Mechanismen versuchen wir jetzt den höchsten Verschlüsselungsstandard zu kriegen. Das kann Ihnen beim PC, beim Notebook noch auffallen, weil der Mitarbeiter irgendwann merkt, das Ding ist weg. Wenn jemand einen Getränkeautomaten nach 5 Jahren im eBay versteigert und da war aus Versehen ein konfigurierter Router drin, dann haben Sie Pech gehabt. Als Server geht natürlich auch der OpenVPN-Server oder für jemanden, der sagt, das ist mir am Anfang vielleicht zu aufwendig zum Konfigurieren. Ich möchte viel schneller, einfacher, einfach mal das Laufen lernen. Es gibt durchaus VPN-Server, die zum Beispiel Ihnen 200 Tunnels bieten und sagen, die ersten 200 Endgeräte haben Sie schon mal angebunden. Mit verschiedensten Tunnelprotokollen. Wie sieht jetzt so eine mobile Infrastruktur aus? Und bei uns werden Sie relativ wenige PCs sehen, weil wir im Regelfall keine PCs vernetzen, sondern einfach Embedded-Systeme, das heißt Heizungsanlagen, Klimaanlagen, irgendwelche Automaten, ab und zu natürlich mal ein PC oder einfach Kameras, die irgendwo installiert werden. Das heißt, Sie haben Systeme im Feld und Sie haben irgendwo eine Zentrale und in der Zentrale, die ist entweder jetzt über WAN oder über das mobile Netzwerk angebunden. Und das heißt jetzt, der mobile Router baut von sich aus eine VPN-Verbindung in die Zentrale auf und Sie sehen dann, diese Teilnehmer merken jetzt erstmal datentechnisch oder IP-adresstechnisch überhaupt nicht, dass diese Endgeräte hinter einem Tunnel stecken. Sie tragen die IP-Adresse ein und sie sind erstmal drauf. Mit dem Unterschied, dass einfach die Bandbreite etwas dünner ist als im LAN. Als Tunnel sehen Sie auch, Sie suchen sich den OpenVPN, IPsec, GRE oder Layer 2 Tunnel aus. Dann eine typische IDV-Infrastruktur könnte so aussehen, dass Sie eben eine Entwicklungsabteilung, eine Office-Abteilung haben und irgendwann einen VPN-Server, der eben von den mobilen Endgeräten angesprochen wird. Und alles, was hinter diesem Router steckt, da sollten Sie einfach im Hinterkopf haben, was würde passieren, wenn mir da draußen im Feld einmal ein mobiler Router abhanden kommt. Also bitte hier hinten nicht die unternehmenssensibelsten Daten reinpacken. Dann auch ein Thema, warum wir vom Gedankenansatz nur ausgehende Verbindungen initiieren. Was heißt eine ausgehende Verbindung? Das heißt, das mobile Gerät oder auch ein industrieller Router bei Maschinen und Anlagen initiiert immer nur eine ausgehende Verbindung zu einem VPN-Server. Auch da tun wir uns sehr leicht, mit Administratoren zu diskutieren, weil wenn Sie überhaupt was bekommen, einen ausgehenden Port. Wenn Sie bei größeren Unternehmen darüber diskutieren, wir möchten mal gerne mit einem Automaten oder Maschine in ein Netz hinein, auch da haben wir wieder ellenlange Diskussionen, und das können Sie umgehen, dass Sie eben einen VPN-Server sich an eine Stelle platzieren, gegen den sich alle Clients und auch Geräte verbinden. Jetzt schauen wir uns das Thema APN nochmal an. APN oder VPN-Client. Wir haben ja gesagt, ich kann mir auch mein kleines privates Mobilfunknetz mieten oder kaufen. Das sieht dann so aus, dass Sie eben in Abhängigkeit von Benutzername, Passwort, eine IP-Adresse bekommen und Sie sind in Ihrem eigenen Netz. Die eine Variante wäre jetzt zu sagen, okay, die Endgeräte sind so intelligent, haben ihren eigenen Client drin und bauen eine VPN-Verbindung auf. Ein charmanter Vorteil bei diesem Effekt ist der, Ihnen muss es total egal sein, welche Mobilfunkkarte Sie drin haben. Also Sie sind providerunabhängig, Sie haben einen VPN-Server und Sie können international alle Provider mixen, die müssen eigentlich nur ins Internet kommen und ihren VPN-Server finden. Die andere Variante, Sie haben einen privaten APN, pro Mobilfunkprovider einen, gibt es im Regelfall nicht unter vierstellig von den Euros, haben Ihr eigenes Netz und der Mobilfunkprovider verlegt Ihnen nach Hause einen VPN-Tunnel, einen für alle Ihre Endgeräte. Das heißt, alle mobilen Geräte sind in einer eigenen privaten Zelle und werden dann mit Ihrem Firmennetz verbunden. Das hat dann einen Charme, wenn Sie sehr viele mobile BDAs oder Pocket-PCs haben, weil da würde mir auf Anhieb es nicht einfallen, wie man denn auf die Vielfalt der Produkte, die so angeboten werden, einen VPN-Client draufbringt. In diesem Fall brauchen Sie keinen VPN-Client, weil Sie sind ja in dem Netz. Sie sagen, den APN tragen Sie ein, das können Sie an Ihrem Handy sehen, da haben Sie auch ein APN eingetragen. Und somit können Sie mit jedem mobilen Pocket-Gerät sehr sicher kommunizieren und sind auf Ihren mobilen Endgeräten drauf. Da wir jetzt nicht vierstellig das Geld ausgeben wollen um einen eigenen APN, gibt es einen Anbieter, das ist eine Firma MDEX, die hat das Thema erkannt und gesagt, ja, es gibt Anwender, die wollen und brauchen einen APN, aber die wollen das dicke Geld dafür nicht ausgeben. Die betreiben nichts anderes als einen OpenVPN-Server im Internet und den vermieten die oder die verkaufen ihnen ab Stückzahl 1 einen APN, dass Sie sagen, ich bin mit dem Gerät im APN und auf der anderen Seite schließen wir uns mit einem OpenVPN-Client an. Also wenn Sie mal APN spielen wollen, da gibt es auch eine 30 Tage kostenlose Testversion, bevor Sie da ganz groß einsteigen. Das ist recht bequem. Und auch hier das Thema eben der OpenVPN Server und auch hier der Client, wenn Sie sich mit Ihren Geräten verbinden wollen, initiiert eine ausgehende Verbindung. Also das heißt auch, jeder Anwender, der unterwegs ist, im Hotel oder irgendwo, im Internetcafé, OpenVPN-Client gegen den Server und Sie sind auf Ihren mobilen Endgeräten. Im Regelfall funktioniert es so, auf einem Router oder genauso auf Ihrem Handy, Sie finden irgendwo einen APN, einen Benutzernamen, ein Passwort. Wenn Sie den öffentlichen von T-Mobile nehmen, bekommen Sie auch irgendeine private IP-Adresse, mit der Sie nichts anfangen können. Wenn Sie das in einem APN betreiben, kriegen Sie immer eine feste, nicht öffentliche IP-Adresse. Als nächstes schauen wir dann mal an, dass wir sagen, okay, Sie sind mit dem Multifunktionsserver oder OpenVPN-Server in einem APN, schließen da eben dann auch Ihre Steuerungskomponenten mit irgendwelchen Schaltzuständen an und Sie können aus der Ferne komplett auf Peripherie zugreifen, jetzt übers Mobilfunknetz, ohne dass Sie in der Anwendung etwas anderes tun, als was Sie bisher gemacht haben. Und das war, wenn es jetzt international wird. Jetzt haben wir ja vorhin noch kurz gehört, ein APN haben Sie immer im Regelfall von Ihrem Mobilfunkprovider. Also, das heißt bei T-Mobile, bei Vodafone oder Orange oder wo Sie international unterwegs sind. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich brauche eine Lösung, die heißt Mobilfunkkartenprovider unabhängig, dann muss auch hier wieder das mobile Endgerät in der Lage sein, VPN-Client zu spielen und auch hier können Sie das so mixen. Das heißt, mit dem Dienst könnten Sie sogar mixen, ich baue APN und Clients im Mobilfunknetz gemischt auf. Und somit sind auch mit der Technologie beliebig viele mobile Geräte mit beliebig vielen Clients mixbar. Der Charme ist wieder, die Zentrale als OpenVPN-Server ist vom Konfigurationsaufwand eben recht bequem. Das wäre jetzt dann die Variante nochmal zu sehen, okay, ich habe die Embedded-Geräte im Einsatz, einen Client bringe ich nicht drauf, werden Sie fast gezwungen, im APN zu arbeiten. Jetzt schauen wir uns das nochmal kurz an, wie es funktioniert. Was unterscheidet uns jetzt in der Konfiguration jetzt mal nur ansatzweise von einer normalen UMTS-Karte in Ihrem PC? Das erste ist schon, dass Sie optional zum Beispiel zwei SIM-Karten in so ein Gerät stecken können. Das ist immer dann interessant, wenn Sie hochverfügbar oder Redundanzen brauchen oder wirklich mobil sind und sagen, okay, ich fahre mal mit einer Vodafone und einer T-Mobile durchs Land und wenn ich eben das eine Netz nicht bekomme, dann nehme ich das andere Netz. Oder die andere Variante, ich habe zwei Tarife, die ich optimieren will, dann sage ich, okay, wenn der Tarif der ersten Karte abgelaufen ist, dann switche einfach zur nächsten Karte mit dem anderen Tarif. Oder Sie sagen, ich bin häufig zwischen mehreren Ländern unterwegs, dann gibt es eben eine optimierte Mobilfunkkarte für Deutschland und die andere Karte, die Sie einfach im Ausland nehmen. Das heißt, Sie zahlen nicht Ihre 6 bis 10 Euro pro Megabyte Roaminggebühr, wenn Sie aus Versehen die Grenze verlassen. Sie optimieren das Ganze. Wie sieht ein OpenVPN-Tunnel aus? Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Die anderen Tunnel sehen ähnlich aus, das heißt hier auch, wir haben gehört, Protokoll ist UTP oder TCP. Wo steht Ihr VPN-Server? Und machen Sie eine Identifikation über ein Zertifikat, über Benutzername, Passwort. Das hängt im Regelfall von Ihrem VPN-Server ab. Ein VPN-Server im Router macht relativ wenig Sinn, weil Sie ihn ja nicht erreichen, IP-adresstechnisch. Dann, Wie sieht jetzt sowas aus? Sie sehen jetzt hier mal zum Beispiel einen Netzwerkstatus des Mobilfunkrouters. Das heißt, das ist Ihr Ethernet mit Ihren Daten. Die PPP0 ist Ihre normale Verbindung übers Mobilfunknetz zum Mobilfunkprovider. Hier sehen Sie jetzt mal einen Tunnel. Das ist jetzt ein Layer 2 Tunnel, der hier eine IP-Adresse, das ist bei uns aus dem Firmennetz, bezieht. Und in eine ganz andere Richtung gehen Sie dann mit dem OpenVPN-Tunnel. Das heißt, das mobile Endgerät macht nicht nur einen Tunnel zu einer Gegenstelle, sondern der macht im Prinzip auch mehrere Tunnels zu unterschiedlichsten Gegenstellen. Und jetzt wird es dann spannend für die Anwender, die sagen, das ist ja toll, da ist ein Embedded Linux drauf, aber ich möchte da noch was tun mit so einem Embedded-Gerät, was ich gerade auf der Oberfläche nicht finde. Da haben wir so ein sogenanntes Startup-Skript eingebaut, wo Sie sich eigene Skripte einbauen können. Und ich habe da mal als Beispiel reingeschrieben, dass Sie sagen, okay, Sie schreiben sich den Cronjob und sagen, nachts um 3 booten wir, weil auch hier werden Sie irgendwann vom Mobilfunkprovider einmal zwangsgetrennt. Und jetzt gibt es die Entscheidung, wollen Sie das entscheiden, wenn Sie getrennt werden, oder entscheidet es der Mobilfunkprovider, wann er Sie auskickt. Also booten Sie hier mal prophylaktisch nachts um 3. Und in den IP-Tables machen Sie zum Beispiel mal den Eintrag zu sagen, okay, ich möchte jeglichen Traffic durch den Tunnel jagen. Also Sie wollen damit verhindern, dass irgendjemand am Tunnel vorbei ins Internet geht. Die größten Überraschungen erleben wir bei Kunden, die Windows-PCs mit einem Mobilfunkrouter betreiben. Die Überraschung kommt immer 6 Wochen später. Wenn die merken, die haben sich aus Versehen alle Microsoft-Updates und alle Viren-Updates so schön kontinuierlich von Microsoft geholt und kriegen dann eine Rechnung, die sie einfach von den Socken wirft. Ja, auch das ist eine relativ spannende Information, erstmal zu sagen, wenn Sie sagen, nichts geht, dann kann ich sagen, okay, haben wir überhaupt eine mobile Verbindung? Wie schauen die Begel aus? Und wie schauen denn meine Nachbarzellen aus? Und wie wären denn die Zelleninformationen? Also das ist dann interessant, wenn Sie wirklich einmal feststecken und sagen, ich habe zwar ein Signal und nichts geht, können Sie mit der Information durchaus sehr gezielt mal bei einem Mobilfunkprovider nachfragen, warum es denn hängt. Tja, was wir dann im Mobilfunkruder nämlich auch noch tun, das ist SNMP. Das ist ein ganz netter Effekt. Damit könnten Sie Ihren Diebstahl sofort aufdecken, indem Sie Ihre mobilen Endgeräte permanent am Haken haben und damit auch überwachen und somit zum Beispiel auch sehen, wenn Ihnen da einer unkontrolliert abhanden kommt. Dann, jetzt geht's dann schon heftiger rein. Sie können komplett aufs System mit dem Telnet oder mit dem FTP. Sie sehen die komplette Linux-Umgebung. Es wird nur da spannend, wenn Sie da tiefer selbst rein hacken, sage ich mal. Da wird's dann hotline-technisch bei uns schon kompliziert, Ihnen da aus der Ferne da noch zu helfen. Nicht, weil wir es nicht könnten, sondern wir wissen nicht, was Sie tun. Tja, und jetzt kommt noch ein Thema, dass wir gesagt haben, okay, gerade waren wir mit dem Ethernet im Mobilfunk unterwegs. Es gibt noch sehr, sehr viele Embedded-Geräte und Steuerungen und Barcode-Leser und was auch immer, die eine serielle Schnittstelle haben, und die wollen wir jetzt auch noch übers Mobilfunknetz bringen. Das heißt, hier unten sind jetzt Endgeräte angeschlossen über eine RS-232. Eine RS-232 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das könnte jetzt so aussehen, im internationalen Fall, dass wir nicht im APN hängen, sondern wir müssen jetzt hier mit OpenVPN uns mit einem Server verbinden. Damit sehen sich auch die mobilen Endgeräte. Und wenn sich die mobilen Endgeräte sehen, dann kann man auf einem Router sagen, ich bin auf der einen Seite COM-Server und auf der anderen Seite COM-Client. Somit können Sie eine serielle Schnittstelle eigentlich beliebig lang über Kontinente hinweg vernetzen und sagen, Das, was hier an der seriellen Schnittstelle reingeht, kommt hier wieder raus. Was natürlich auch geht, dass Sie sagen, ich habe meine OpenVPN-Clients, die sind auch mit einem VPN-Server verbunden und auf dem OpenVPN-Client ist eine COM-Umlenkung oder Sie sind mit dem PuTTY oder Telnet drauf und kommen hier auch genauso seriell wieder an Ihrem Endgerät raus. Wie konfiguriert man sowas? Es gibt einen COM-Server und einen COM-Client, also der eine wartet, bis er vom anderen kontaktiert wird. Das Wichtigste im seriellen Bereich mit RS-232 ist, dass Sie auf beiden Seiten einfach die gleichen Parameter einstellen, sonst funktioniert es nicht. Und das muss eben eingestellt werden. Das hängt dann auch ab, welche Bootraten und welche Geschwindigkeiten zum Beispiel Ihre Endgeräte fahren. Für Windows gibt es dann zum Beispiel eine COM-Umlenkung. Das heißt, wie kommt der Windows-Anwender auf eine serielle Schnittstelle, die 2000 Kilometer weiter ist? Das machen Sie einfach damit, dass Sie sagen, Sie installieren sich ein Stück Software und sagen, mein PC kriegt jetzt eine COM10 und diese COM10 wird auf eine IP-Adresse umgebogen, die einfach auf der mobilen Seite rauskommt. Somit können alle Anwendungen, die Sie vorher auf einer COM1 laufen haben lassen, auf eine COM10 zugreifen und die COM10 ist einfach 10.000 Kilometer entfernt und Sie müssen hier an Ihren Anwendungen, an Applikationen erstmal überhaupt nichts austauschen. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema SMS für den Notfall. Wir haben ja gesehen oder gehört, IP-Adressen finden Sie nicht. Das heißt, Sie finden Ihren Router nicht. Und wenn Sie mit dem jetzt irgendwie kommunizieren wollen, IP-technisch, und er ist einfach nicht da, dann können Sie ihm eine SMS schicken. Weil das, was Sie einem Mobilfunkgerät oder Gerät nicht nehmen können, das ist die Telefonnummer. Zum Telefonieren können wir sie nicht brauchen, aber Sie können da eine SMS hinschicken. Und die könnte sein, erstmal vom Gerät, dass das Gerät erstmal zu Ihnen eine schickt und sagt, hey, ich habe hier Power on, die Verbindung steht oder die wurde abgeworfen. Oder, was Ihnen Ihr Mobilfunkprovider ja überhaupt nicht sagt, bin ich über ein Datenlimit gelaufen. Also das heißt, nicht jeder will eine Flatrate reinbauen und dann sagen Sie, Sie programmieren sich ein Datenlimit und wenn Sie da drüber laufen, dann sagt er Ihnen, da läuft was aus dem Router. Oder Sie schicken dem eine und sagen, geh online mit einer SIM-Karte 1, geh online mit einer SIM 2, geh offline oder boote einfach einmal. Die ganze SMS-Funktionalität können Sie aus dem LAN raus nutzen. Das heißt, auch da machen Sie am Netzwerk vorbei eigentlich Meldungen. Das heißt, Sie generieren bei AT-Kommandos über eine serielle Schnittstelle oder übers Ethernet eine Alarmmeldung und Ihre Anwendungen heraus könnten an der Netzwerktechnologie vorbei einfach Sie informieren. Das funktioniert im Regelfall so, dass Sie einfach per Mausklick auch in dem mobilen Endgerät sagen können, okay, send mal eine SMS on power up, wenn eine Verbindung steht, oder was auch geht optional, da ist ein digitaler Eingang noch dran, also ich habe da auch noch einen Bewegungsmelder dran und wenn sich vor dem Router etwas bewegt, möchte ich auch alarmiert werden. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Thema Tarife. Bei den Tarifen gibt es eben diese Volumenabrechnung. Da sollte man drauf aufpassen. Es gibt diese sogenannten Rundungsfehler oder diese Connect-Raten. Das heißt 1 Kilobyte, 10 Kilobyte oder 100 Kilobyte pro Verbindung. Das heißt für Sie, auch wenn Sie wenig Daten verbrauchen und irgendein Endgerät programmieren und sagen, ich übertrage da 100 Byte und lege wieder auf, könnte es sein, dass Sie einen Tarif haben, der bei jeder Verbindungstrennung Ihnen gleich mal 100 Kilobyte drauf bucht. Das könnte für viele Anwendungen viel, viel günstiger sein, die Verbindung überhaupt nicht zu trennen, sondern stehen zu lassen. Man kann natürlich immer sagen, mit einer Flatrate, da ist man auf der sicheren Seite, nur wenn Sie die Flatrate nicht brauchen, ist es damit hergeschenktes Geld und es gibt bei Mobilfunkprovidern sogenannte M2M-Tarife, das steht für Machine to Machine. Diese Tarife suggerieren oder wollen Ihnen suggerieren, die sind dafür spezialisiert, Maschinen zu vernetzen. Wenn man die Tarife unter den technischen Gesichtspunkten mal genau beleuchtet, gibt es ganz normale, ich sag mal, Standardtarife, die dafür viel günstiger geeignet sind als sogenannte Spezialtarife der Mobilfunkprovider. In Deutschland haben wir eben die vier großen Mobilfunkprovider, und was es mittlerweile auch gibt, das sind so internationale SIM-Karten. Das heißt, das ist im Regelfall bekannt unter dem, bei den Trackern, bei den ganzen GPS-Navigationsdiensten. Wenn Sie heute mit Ihrer SIM-Karte ins Ausland gehen, haben Sie Roaming-Gebühren. Wenn Sie nicht gut mit Ihrem Mobilfunkprovider verhandelt haben, zwischen 7 bis 12 Euro pro Megabyte. Wenn Sie das mit einem Anbieter machen, der sich darauf spezialisiert hat, kriegen Sie ein geroomtes Megabyte, egal wo Sie sind, für unter einem Euro. Das heißt, es geht auch um ein Zehntel der normalen Mobilfunkanbieter. Wenn Sie mit Roaming ins Ausland gehen, mit mobilen Endgeräten, weil es eben die Applikation hergibt, sollten Sie wirklich darauf achten, dass irgendjemand Ihr Datenlimit überwacht. Das Schlimmste ist, wenn Ihnen hier eine Applikation aus dem Ruder läuft. Also wir haben so Anwender, die kräftig erschrecken, wenn da Mobilfunkrechnungen kräftig über die Tausender kommen. Und was auch noch ein Thema ist, im Bereich Datentarife ist sehr viel in Bewegung im Augenblick. Das heißt, die müssen regulieren, genauso wie das letztes Jahr in Europa war mit den Telefonieren, müssen die zu Mitte des Jahres auch Datentarife regulieren. Deshalb sehen Sie momentan relativ wenig neue Tarife, weil die wirklich abwarten bis zum letzten Drücker. Tarife, Preise kann ich nicht reinschreiben, ist auch nicht unser Fachbusiness, ändern sich eh alle 4 Wochen. Aber es gibt Anbieter, und das habe ich mal da richtig hergeschrieben, das ist jetzt eine Quelle, wo wir unsere Karten beziehen, die zahlen Ihnen durchaus, wenn Sie kein klassisches Handy nehmen, eine Subvention aus. Das heißt, Sie kriegen da einfach ein paar Euros, das geht bis zu ein paar hundert Euros, je nach Tarif, gutgeschrieben. Wenn Sie nur eine Datenkarte im Telekomladen kaufen und sagen, ich habe schon ein Endgerät, das ist das beste Geschäft, was die wahrscheinlich machen, weil sie nicht danach gefragt haben, wo ist denn die Gerätegutschrift. Dann gibt's eine Hilfeseite, das ist ein Wiki, wo Sie ein bisschen nachlesen können, da finden Sie auch den Vortrag. Der Vortrag ist downloadbar, und da gibt's auch eine Linksammlung mit einigen Daten, wo Sie den ganzen Vortrag ein bisschen nachvollziehen können oder runterladen können. Und von der Seite werde ich erstmal fertig und freue mich auf Ihre Fragen.
Zur seriellen Schnittstelle.
Ja.
Wir haben vorhin gehört, es kann bis zu 2000 Kilometer in diese Entfernung. Habe ich da nicht Synchronisationsprobleme durch die Latenzzeit?
Ihr Protokoll, Ihre Applikation muss es hergeben. Wir können heute sagen, wenn Sie Anfragen bekommen, die sagen, ich habe da ein Endgerät, das ist 10 Jahre alt und das wollen wir über Mobilfunk betreiben, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal kritisch betrachten, weil man vor 10 Jahren mit Sicherheit nicht mit diesen Latenzzeiten gerechnet hat. Wobei im Router einiges optimiert ist. Das heißt, ich schicke nicht jedes Byte sofort, sondern es wird ein Buffer gefüllt und dann geschickt. Man kann ein bisschen optimieren. Zeitkritische Protokolle werden Sie nicht drüber kriegen.
Okay, weiter.
Ja. Wie ist das überhaupt mit der Latenzzeit? Die ist ja beim Mobilfunkbetreiber, wie wir gehört haben, schon groß genug. Und wenn da noch durch das VPN welche draufkommt, wie hoch ist das überhaupt?
Also von den Latenzzeiten, wenn Sie nur GPRS und Edge machen, sollten Sie, also im GPRS sollten Sie im Worst Case durchaus mal mit einer Sekunde rechnen. Der VPN selber, es kommt darauf an, was Sie übertragen. Wenn Sie streamen oder ein FTP anwerfen, das heißt, dann haben Sie die Latenzzeit erstmal, bis der Stream läuft und danach kommt er. kommen die Daten relativ flüssig. Wenn Sie jetzt Protokolle übertragen mit einem hohen Ping-Pong-Anteil, dann haben Sie halt 500 Millisekunden bis im Worst Case auch mal 2 Sekunden.
Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank für den Vortrag und bis zum nächsten
Mal. Vielen Dank. Ja. 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 Wo ist er?